Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir sind in einer spannenden Reihe drin zum Thema Heiliger Geist und ich glaube, Gott hat viele gute Dinge dieses Jahr für uns vorbereitet. Theo hat uns mit hineingenommen, dass der Heilige Geist auch Gott ist und hat viele andere gute Dinge genannt und dass wir dafür geschaffen sind, dass dieser Heilige Geist in uns drin wohnt. Timo Hackert hat uns daran erinnert, dass der Heilige Geist Gerechtigkeit, Freude und Frieden wirkt in uns. Und Ralf hat uns letzte Woche mitgenommen, dass der Heilige Geist unser Weggefährte ist. Und ich möchte einen Punkt davon nochmal ein bisschen genauer anschauen, was für mich ein Wow-Erlebnis ist und dann auch heute noch ein Stück den Blick weiter öffnen. Jetzt dürft ihr gespannt sein, worauf das hinausgeht, aber das eine Wow ist für mich, dass wir einen Gott haben, der in unserem Leben, in unserem Herzen wohnen möchte, der uns so nah sein möchte, dass es eine Sehnsucht ist, uns zu begegnen. Und ich weiß es nicht, wie es dir damit geht. Ich merke, dass in mir immer mehr die Sehnsucht wächst, diese Gemeinschaft zu unterstützen, zu fördern, sie zu suchen, ihr Raum zu schaffen. Und das in meinem Leben auch, ich merke, es verändert was. Es verändert was, dass ich, es fängt schon bei der Zeitplanung an, dass ich immer mehr merke, dass ich meine Tage plane und dann Gott doch irgendwie an dem Tag sagt, na, vielleicht machst du es doch ein bisschen anders. Und zum Schluss merke ich, boah, da ist irgendwie ein Frieden drin. Es geht mir besser, wenn ich das so mache, wie er es mir als Impuls gibt. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, boah, Gott, der heilige Gott, so nah an mir dran zu haben. Also ich meine, ich habe auch dunkle Ecken in meinem Leben, da möchte ich Gott eigentlich nicht so gern drin haben. Dann merkt er vielleicht, was da los ist. Und das Schöne ist, zum einen hat jeder von uns diese dunkle Ecken. Das ist schon mal ein sehr schönes Geschenk, dass wir da nicht alleine unterwegs sind. Und zum anderen, Gott weiß es ja schon. Und deswegen lade ich dich ein, Gott da immer mehr Raum zu schaffen in deinem Herzen, dein Herz zu öffnen, ihm Platz zu geben. Und mich hat das erinnert an einen Impuls, den ich, als ich noch in der Jugend war, also das heißt, ich war Teilnehmer, und dieser Impuls begleitet mich seit, oder dieses Bild, was damals in einer Jugendveranstaltung genannt wurde, begleitet mich seit Jahren und taucht immer wieder in meiner Erinnerung auf, wo die Person gesagt hat, der Heilige Geist möchte aus einer Baracke eine Villa machen. Und ich fand das so ein schönes Bild, weil mein Leben ist an manchen Stellen, mein Herz ist an manchen Stellen eine Baracke. Und Gott zieht ein und er freut sich. Und er kommt jetzt nicht genervt, naja gut, wir ziehen jetzt ein und machen was Gutes draus, sondern er freut sich, in meinem Herzen einzuziehen und bei mir zu sein. Und nicht zuallererst, um mich zu verändern, sondern um meine Nähe zu erleben. Und ich finde es genial, dass wir so einen Gott haben, der wirklich diese Sehnsucht hat, aus Liebe. Und dann verändert er auch was. Er liebt mich genug, dass er sagt, naja, wir müssen nicht alles in der Baracke lassen, sondern wir renovieren Schritt für Schritt einen Raum nach dem anderen, bis irgendwann eine Villa daraus wird. Und ich finde das ein schönes Bild. Und zwar nicht, um uns unter Druck zu setzen, sondern eben um ja, diese Sehnsucht zu schaffen, die Gott schon nach uns hat, dass sie auch bei uns wächst. Und uns kann uns nichts Besseres passieren, als diese Nähe zu erleben. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ich möchte aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, Gott hat uns zusammengestellt als sein Volk. In 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus, und ich sage jetzt nur den ersten Teil vom Vers, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Und mir ist für diese Predigt eine Beschreibung wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und zwar diese Beschreibung, wir sind Gottes Volk, beziehungsweise anders gesagt, wir sind sein Volk, das seinen Namen trägt. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja gut, also der Begriff Volk ist für uns jetzt vielleicht nicht so ganz geläufig, benutzen wir nicht ganz so oft. Ich habe schon daran gemerkt, ich habe es mehreren Leuten so nur kurz gesagt, worum es in der Predigt geht. Es gab eine positive Reaktion, alle anderen haben zwar nicht negativ reagiert, aber die haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Ja, was möchte Dani denn jetzt bitteschön mit Gottes Geist und das mit ihrem Volk, mit Gottes Volk? Genau, und da habe ich schon dran gemerkt, naja, es ist uns nicht so geläufig. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit der Definition von einem Volk an. Das ist euch jetzt vielleicht nicht unbekannt, aber ein Volk ist per Definition eine Gemeinschaft, Großgruppe von Menschen gleicher Abstammung, Sprache und Kultur. Allgemeiner gefasst, es ist eine größere Ansammlung von Personen mit ausgeprägten Eigenarten. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass wir alle eine Nationalität haben, zu einem Land gehören, eine Sprache sprechen, dass wir einen gewissen Status haben. Das ist mit Gottes Volk nicht gemeint. Und ich werde auch im Laufe der Predigt noch darauf eingehen, was denn Gottes Volk eigentlich ausmacht. Aber mit dem Gedanken des Volkes trotzdem noch mal ein bisschen nachspüren. Mich hat es ein bisschen erinnert an eine Situation, als ich noch Studentin war, habe ich eine Zeit lang oder ein paar Wochen in der Ukraine verbracht. Da gab es noch keinen Krieg, das heißt, es war noch alles im Ruhezustand. Und ich bin nach Kiew geflogen, habe dort Kontakt gehabt, habe eine Nacht bei der Person gewohnt. Eine deutsche Person, das heißt, die kannte mich, konnte mich schon ein bisschen einweisen, worauf ich vielleicht achten musste, und bin am nächsten Tag mit dem Zug weitergefahren. Jetzt kam ich an den Bahnhof und sie hat mich, wie gesagt, schon ein bisschen darauf vorbereitet, was ich jetzt tun muss. Aber es war schon eine kleine Herausforderung, weil ich versucht habe, mir ein Ticket zu kaufen. Aber wie erkläre ich denn einer Person, was ich denn jetzt, wo ich genau hin möchte, wenn die mich gar nicht versteht, weil sie gar nicht meine Sprache spricht? Das heißt, ich musste erstmal irgendeine Person finden, die auf Englisch mit mir reden konnte. Dann hatte ich irgendwann dieses Ticket, habe auch glücklicherweise alle Fragen beantwortet bekommen, war auch irgendwann an dem Gleis, der Zug kam auch. Genau, und dann saß ich aber in dem Zug, beziehungsweise bin in den Zug eingestiegen. Ja, wie finde ich denn bitte schön in einem Zug, der mir jetzt nicht bekannt ist? Also ihr denkt euch vielleicht, ja, ein Zug ist jetzt nicht so kompliziert, aber den Platz zu finden, der mir eigentlich zugewiesen war, habe ich nicht geschafft. Also ich hatte irgendwann Platz, habe mich dann hingesetzt. Das war interessant, weil es war so eine Bankreihe mit rotem Leder. Da ich dachte, na gut, sind jetzt keine einzelnen Plätze, aber es wird schon irgendwie mein Platz sein. Passen auch drei Leute hin, ist ja gut. Ich habe dann gemerkt, als eine Person auf mich zukam und mich angeschaut hat und gemeint hat, das ist mein Platz, habe ich dann gemerkt, okay, ich scheine wohl nicht am richtigen Platz zu sein. Das einzige Gute war, die Person hatte so viel Mitleid mit mir und hat gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss, dass ich hier gerade nichts blicke, und hat gesagt, ja, die Bank ist groß genug, wir setzen uns einfach hin. Man hätte sich auch hinlegen können, ich glaube, das war der Gedanke hinter dieser Bank, aber er hat gesagt, wir legen uns jetzt nicht, also ich muss mich da jetzt nicht hinlegen, ich setze mich einfach neben Sie und Sie können so lange hier sitzen bleiben, bis Sie wieder aussteigen. Ich war sehr froh, aber ich habe gemerkt, es ist eine ganz andere Umgebung. Und dadurch, dass ich die Sprache nicht gesprochen habe, das System nicht gekannt habe, bin ich einfach nicht so klar gekommen. Und es hat eine Unsicherheit in mir geschaffen. Das Gleiche kann natürlich auch uns genauso in Deutschland passieren. Wenn wir wo neu hinkommen und die Menschen nicht bekannt sind, dann kann es natürlich trotzdem, dass ich die gleiche Sprache spreche, diese Unsicherheit in mir schaffen. Und deswegen glaube ich, es ist ein Geschenk, dass wir als Gemeinde zusammen als sein Volk unterwegs sein dürfen. Jetzt nicht, weil wir uns immer perfekt verstehen oder nicht einander mal vorbeireden, aber es schafft einen Ort, wo wir eine gleiche Geschichte haben. Das heißt, ich möchte den Vers jetzt nicht weiter anschauen, aber in dem Vers kommt später, dass wir als sein Volk zusammengestellt sind, die von den Handlungen und den Taten Gottes berichten. Und ich glaube, das ist unsere Geschichte, wenn wir als seine Gemeinde, als ein Volk unterwegs sind. Und ich mag den Begriff Volk deswegen auch so gerne, weil das uns den Blick öffnet. Natürlich sind wir hier als seine Gemeinde unterwegs und können uns genau das vorleben. Aber es gibt so viel mehr Menschen, die als ein Volk unterwegs sind, über die Konfession hinaus. Und es zeigt mir auch, das Volk spricht für mich, es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die Gottes Reich widerspiegeln. Deswegen mag ich diesen Begriff, weil es die Größe auch ein Stück weit zeigt und uns einfach den Blick öffnet über unseren Tellerrand hinaus. Aber jetzt hier nochmal zurückzukommen, wir sind als ein Volk hier, als in der Gemeinde unterwegs, und dadurch können wir uns daran erinnern, hey, was hat Gott in deinem Leben getan? Was hat Gott in unserer Gemeinde getan? Wo hat er gehandelt? Wo hat er eingegriffen? Wo hat er mich durchgetragen? Wo hat er mich vielleicht getröstet, wenn es nicht so kam, wie ich es mir gewünscht habe? Dadurch haben wir eine gemeinsame Kultur, die wir prägen wollen, und auch eine gemeinsame Sprache. Deswegen finde ich es so schön, dass Gott sagt, hey, ich stelle euch zusammen als ein Volk. Ich möchte mit euch unterwegs sein, ich möchte euch daran erinnern, und ihr seid nicht alleine. Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich an dem Begriff Volk oder Gottes Volk begeistert ist, dass Gott sagt, hey, ihr seid mein Volk. Vielleicht kennt ihr das manchmal, in der Schule kann man es manchmal so ein bisschen beobachten, dass es so Cliquen gibt und dann vielleicht irgendeiner, der nicht gerade in der Clique drin ist oder vielleicht auch einer aus der Clique irgendwas macht, was die anderen eigentlich ein bisschen bescheuert finden, und dann merkt man so ein bisschen dieses Fremdschämen, so nach dem Motto, oh, die Person kenne ich gerade nicht, mit der will ich jetzt gerade nichts zu tun haben. Und ein Stück weit denke ich mir so, Gott könnte es eigentlich mit uns genauso machen, weil ich glaube, oft denkt er so, okay, sie haben es immer noch nicht geblickt. Das könnten sie jetzt auch besser machen. Sie könnten jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Liebe zeigen, die ich eigentlich für sie habe, und so weiter. Aber das tut Gott nicht. Er ist stolz auf uns. Er freut sich, dass wir sein Volk sind. Dass er sagen darf, das ist mein Volk, das meinen Namen trägt. Und im Hebräischen ist der Name noch ein bisschen mehr wie bei uns. Das ist uns leider ein bisschen verloren gegangen, weil der Name steht auch für das Wesen von der Person. Und wenn wir ein Volk sind, das seinen Namen trägt, dann möchte Gott auch, dass sein Wesen durch uns sichtbar wird. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind und eben lernen, uns an die Geschichte Gottes mit uns zu erinnern, seine Sprache sprechen und eine Kultur pflegen, die seinem Wesen entspricht, dann werden wir ein Aushängeschild für Gott. Dann können Menschen das Wesen von Gott in unserem Leben entdecken. Und in 2. Korinther 3, Vers 3 schreibt es Paulus an die Korinther folgendermaßen. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Und das finde ich so schön. Der Heilige Geist möchte in unserem Herzen schreiben. Er möchte in unserem Herzen eine Botschaft hinterlegen, die nach außen geht, die in die Gemeinde reingeht. Wie begegne ich meinem Nächsten in der Gemeinde? Die aber auch nach außen geht. Wie begegne ich meinem Menschen, meinem Nachbarn, meinem Kollegen, jetzt in meinem Fall meinen Schülern? Wie begegne ich meiner Familie, meinen Familienangehörigen? Und jetzt ist die Frage, was steht in diesem Brief drin? Steht da drin, dass mein Nächster spürt, wo er vielleicht einen Fehler macht, wo er vielleicht nicht so lebt, wie Gott es sich gewünscht hat? Oder steht in dem Brief drin, dass er angenommen ist, dass Jesus ihn liebt, dass diese Liebe sichtbar wird? Es gibt viele Chancen, diese Liebe sichtbar zu machen. Die Bibel nennt auch viele Sachen und euch fallen auch wahrscheinlich sehr viele Begriffe dazu schon ein. Und ich möchte noch einen letzten Text, dann habt ihr es heute auch mit den Bibelstellen geschafft, anschauen, aber der ist jetzt auch nicht sehr überraschend, wo nochmal so ein Stück weit dargestellt wird, wie sich diese Liebe, wie ich zu einem Liebesbrief werden kann oder wie sich diese Liebe ausdrückt. Er steht in Epheser 4, 1b bis 3 und Paulus schreibt hier an die Epheser: Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und ich glaube, je mehr wir lernen, in dieser Herzenshaltung zu leben, keiner soll sich über den anderen erheben, je mehr spiegeln wir ein Stück weit das Wesen Gottes wieder. Es spiegelt sich weiter in dem, wie freundlich bin ich mit jemand, wie geduldig, wie nachsichtig. Wenn ich mich nicht erhebe, nehme ich mir auch nicht das Recht heraus, dass ich über jemanden urteilen darf. Und das ist ja vielleicht schon die Grundhaltung, die ich an manchen Stellen mich fragen muss. Welches Recht habe ich jetzt eigentlich, die Situation von jemand anders zu beurteilen, ob er sich jetzt da richtig oder falsch verhält? Mich hat dieser ganze Vers an eine Situation erinnert und ich hoffe, die Person verzeiht mir es jetzt ein bisschen aus unserem Gespräch erzähle, aber es geht ja um mich, also ich bin dann die Person, die schlecht wegkommt. Genau, Ralf hat gesagt, ich bin Lehrerin am Gymnasium Blochingen und wenn ihr schon länger hier seid, habt ihr auch schon ein paar Geschichten aus meinem Leben gehört. Und dieses Freundlichsein ist schon auch was, was immer wieder mich beschäftigt. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine Situation, wo wir hier übernachtet haben als Jugend und Rael und ich saßen morgens zusammen nach dem Schlafen und haben unsere stille Zeit gemacht und ich habe so den 1. Korinther 13 gelesen und habe so über das nachgedacht, wie Liebe sich eigentlich zeigt und eins ist natürlich, Liebe ist freundlich und dann habe ich an eine Situation gedacht, wo ich 2 Tage vorher vorm Unterricht war, es hatte geklingelt, ich hatte die Tür aufgemacht, es war ein Fachraum, das heißt, alle sind reingekommen, bis auf eine Person, die draußen stehen geblieben ist und geredet hat und ich bin halt zur Tür gegangen, habe das schon gesehen, habe die Tür zugemacht, weil es mich genervt hat und habe sie erstmal eine kurze Zeit draußen stehen lassen. Sie kam natürlich, sie hat gesehen, dass ich gekommen bin, ist dann auch schnell gesprungen gekommen, aber ich war dann halt schneller mit der Tür und habe sie mal kurz draußen stehen lassen Und dann habe ich so an dem Samstagmorgen dann drüber nachgedacht und dachte, ja gut, war das jetzt, also ich habe natürlich schon recht und mein Job ist es, den Kindern beizubringen, dass sie pünktlich in etwas reinkommen sollen. Das ist mein Job als Lehrer, das ist mir auch bewusst. Aber ich habe dann drüber nachgedacht, naja, war das jetzt freundlich, war das jetzt geduldig, hätte ich es dann auch nicht anders lösen können. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich habe jetzt einen Teenie hier neben mir sitzen, die auch mit den Lehrern zurechtkommen muss, dann kann ich ja gleich mal nachfragen, was sie jetzt zu der Situation sagen würde. Sie hat mir viele gute Punkte gesagt, die werde ich jetzt nicht alle wiederholen, weil sonst sind wir, glaube ich, bis 11 Uhr noch hier. Aber sie hat dann so gemeint, naja, aber weißt du, warum sie dieses Gespräch geführt hat? War es vielleicht sogar was Sinnvolles? Wie gesagt, mir ist immer noch bewusst, ich muss den Kindern beibringen, dass sie pünktlich reinkommen, das ist mir schon klar. Aber diese Frage hat mich beschäftigt und hat mich dann eine Woche später in einer anderen Situation, eine ganz andere Klasse, ist sie wieder aufgepoppt. Da war ich dabei, Matheaufgaben mit den Schülern zu machen und es gab eine Gruppe, die unkonzentriert war und das hat mich halt genervt, weil ich wollte jetzt Mathe machen und die waren unkonzentriert. Und ich hatte das Glück, im Nachhinein mit den Personen nochmal sprechen zu können und sie haben mir erzählt, warum sie sich nicht konzentrieren konnten. Und ich habe auf einmal verstanden, warum es in dem Moment für die eine Person nicht möglich war, mir zuzuhören und sich auf Mathe zu konzentrieren. Und dann habe ich so im Nachhinein gedacht, ich war froh, dass dieses Gespräch überhaupt noch stattgefunden hat, dass ich im Nachhinein gehört habe, was da los war, auch wenn es mein Job, wie gesagt, es ist immer noch mein Job, sie zu motivieren, aber ich könnte vielleicht anders motivieren, wenn ich manchmal verstehen würde, was ist denn der Grund dahinter und nicht mit meinem eigenen Denken jetzt komme und da was beurteile, sondern vielleicht nachfrage, was ist denn der Grund dahinter. Und gerade in der Situation, die ich jetzt zum Schluss geschildert habe, hätte ich es am Anfang schon mitbekommen können, was der Auslöser ist für die Unkonzentration. Ich muss nicht perfekt sein, deswegen ist es okay, dass ich es nicht mitbekommen habe, aber ich möchte immer mehr lernen, den Impulsen vom Heiligen Geist in meinem Leben zu folgen und dann auch vielleicht Räume zu öffnen, wo ich nicht im Nachhinein die Gespräche führen muss, sondern vielleicht auch vorher schon das Gespräch haben kann. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, uns gemeinsam daran erinnern und auch vielleicht hinterfragen. Ich hatte die Chance, hier Einblicke zu bekommen oder mich hinterfragen zu lassen und dadurch mein Leben an manchen Stellen einfach anders zu gestalten. Und das ist das Geschenk, wenn wir als Volk Gottes zusammen unterwegs sind. Wenn wir uns Sachen erzählen und nicht perfekt sein müssen, sondern ehrlich über unsere Stärken und Schwächen reden und dann dem anderen vielleicht zuhören. Und ich muss auch nicht immer das übernehmen, was der andere mir sagt, sondern ich darf dann prüfen. Passt es jetzt für mich? Passt es nicht? Vielleicht ist es auch gerade gar nicht dran, dass ich diesen Tipp übernehme. Aber es ist ein Geschenk, wenn ich mich so prägen lasse. Und trotzdem ist es jetzt vielleicht so, jetzt sind wir vielleicht schon so ein bisschen im Handlungsmodus drin. Ja, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich freundlicher werden? Wie kann ich mich anders verhalten? Und ich glaube, das Ganze fängt trotzdem noch einen Schritt weiter vorne an. Wie werden wir zum Liebesbrief? Und es hört sich jetzt gleich sehr banal an, aber ich glaube, es ist eine tiefe Wahrheit. Geliebte Personen lieben. Wenn wir uns von Gott durch den Heiligen Geist lieben lassen und dafür Raum schaffen, je mehr uns das füllt, desto mehr wird in der einzelnen Begegnung mit jemand anders uns automatisch dieser Impuls sein, dass wir ihn lieben wollen, weil es durch uns rausfließt. Auch das hat mich an eine Geschichte erinnert. Vor Jahren hatte ich den Segen, eine Mentorin zu haben, die mich in meinem als ich Studentin war, begleitet hat. Und wir haben geredet, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe persönlich aus meinem Leben erzählt. Sie hat mir ihre Erkenntnisse, Erfahrungen mitgeteilt und das hat uns geprägt. Also vor allem mich geprägt. Bis irgendwann nach Jahren ihr Mann zu mir gesagt hat, willst du vielleicht mal die Mentorin wechseln? Du wirst meiner Frau sehr ähnlich. Ich war sehr dankbar für die Zeit und er hat ja eine gewisse Wahrheit drin, ich soll jetzt keinen anderen Menschen kopieren, aber für mich ist es so ein schönes Bild. Wenn ich mit jemand unterwegs bin, ehrlich bin und mich austausche, dann prägt mich das. Und dafür möchte ich euch heute wirklich einladen. Lasst uns Räume schaffen, wo der Heilige Geist genauso ein Gegenüber für uns ist, ein Ansprechpartner, wo wir ihm ganz ehrlich sagen können, was beschäftige ich mich gerade? Was fordert mich heraus? Wir müssen nicht schön reden, sondern ich darf ganz ehrlich kommen. Ich bin vor kurzem aus dem Unterricht rausgegangen und war nicht so ganz zufrieden mit dem Unterricht. Und das Schöne war, ich bin so aus dem Schulgebäude rausgelaufen und der Heilige Geist hat mich daran erinnert, dass Jesus da ist. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, Jesus läuft gerade mit mir zusammen hier aus diesem Gebäude raus. Und da ich leider noch ein bisschen so die Tendenz habe, ich möchte gerne immer perfekt sein, war ich ein bisschen frustriert über die Stunde, weil ich dachte, naja, sie war halt nicht perfekt, diese Stunde. Und bin so rausgelaufen und habe gemerkt, Jesus läuft mit mir jetzt hier Seite an Seite raus und er ist total entspannt. Er hat zu mir gesagt oder hat mich daran erinnert, hey, du musst nicht perfekt sein, du darfst daraus lernen, aber du musst es nicht schon perfekt können. Und ich werde immer wieder auf die Nase fallen und Sachen falsch machen und an meine Schwächen geraten. Und ich glaube, um wieder zu der Barke zurückzukommen, dass Gott viel weniger ein Problem mit unseren Unvollständigkeit, Unvollkommenheit und auch unserer Bedürftigkeit hat als wir selber. Er ist da viel gelassener. Und das habe ich bei diesem Bild gemerkt, dass ich dachte, boah, es hat mich ermutigt, dann einfach zu sagen, ja, und ich lasse es los. Ich lerne draus, aber ich lasse auch los. Ich brauche jetzt nicht da jetzt stundenlang drüber nachdenken, was da jetzt schiefgelaufen ist, sondern ich darf das einfach loslassen und weitergehen. Und es ist mir auch wichtig, je nachdem, wie wir geprägt sind, lade ich euch ein, auch euch zu hinterfragen, wie denkt ihr jetzt, das ist ja jetzt was sehr Persönliches, wie dann, wenn ich da rausgelaufen bin und mir vorstelle, Jesus läuft neben mir, je nachdem, wie wir geprägt sind, stellen wir uns dann vielleicht auch erstmal vor, dass Gott jetzt mit einem Vorwurf uns gegenüber tritt. Und dafür möchte ich euch wirklich ganz herzlich einladen, zu sagen, nein, Gott ist jemand, der mich natürlich schon an manchen Stellen herausfordert und auch korrigiert. Das will ich gar nicht abstreiten, aber er wird es immer mit einem liebevollen Ton tun und immer mit einer Ermutigung. Und überall, wo ich in meinem Herzen spüre, dass ich mich selbst vielleicht ablehne oder mir Vorwürfe mache oder negativ über mein Handeln oder eine Situation denke, dann ist es nicht mehr die Stimme Gottes. Denn Gottes Stimme ist immer mit Ermutigung, vielleicht auch Herausforderung, aber liebevoll. Das heißt, sie wird uns nie fertig machen, sondern sie wird uns den Raum geben, dass wir uns verändern können. Und jetzt ist es trotzdem auch eine Übungssache, wo man immer mehr in dieses reinkommt, dass ich diese Impulse wahrnehme. Und ich möchte euch eine kleine Übung zum Abschluss auch mitgeben. Man nennt es das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und dazu möchte ich dich diese Woche einfach ganz herzlich einladen. Nimm dir irgendwann diese Woche mal an irgendeinem Abend, wo du Zeit hast, wo du keinen Zeitdruck hast, ein paar Minuten Zeit und setz dich mit Gott zusammen hin. Komm erstmal an in seiner Gegenwart, spür ihm nach, stell dir vor, dass er mit dir zusammen jetzt an diesem Platz sitzt, dich anlächelt und dann denk über den Tag nach. Lass ihn einfach mal wie so einen kleinen Kurzfilm in deinem Gedächtnis Revue passieren und frag den Heiligen Geist, wo möchtest du nochmal genauer hinschauen? Wo möchtest du nochmal mit mir über irgendwas sprechen? Vielleicht etwas, was ich richtig gut gemacht habe, wo er sich freut, vielleicht aber auch etwas, wo mich was gestresst hat oder herausgefordert hat. Und dann einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen und darüber nachzudenken, was denkst du dazu? Was sagst du dazu? Was möchtest du, dass ich vielleicht anders mache? Oder was möchtest du vielleicht mir Ermutigendes zu an der Stelle sagen? Und wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwerer fällt, solche Gedanken hier zu machen, dann habe ich einfach auch, ihr dürft es auch gerne im Handout nachgucken, da habe ich ein paar Fragen noch dazu aufgeschrieben. Dann frag dich einfach, was hat mir heute Freude bereitet? Weil alles dort, wo ich Freude finde, wir haben es vorhin ganz kurz am Anfang gehört, wir haben es von Timo Hack gehört, Gottes Geist wirkt Freude. Das heißt, wenn ich in meinem Tag irgendwas entdecke, was mir Freude gemacht hat, dann war Gottes Geist da gegenwärtig. Oder gab es irgendwas, wo ich Frieden hatte? Auch das schafft Gottes Geist in uns. Dann kann ich mir das bewusst machen und mir vorstellen, okay, hier war Gott gegenwärtig. Er war, ist immer da, aber da hat er ganz konkret gehandelt. Aber auch genauso, was hat mich herausgefordert? Was hat mich gestresst? Vielleicht, wieso hat es mich gestresst? Und auch da möchte Gott mit uns reingehen. Und nutzt einfach so mal die Zeit, so an einem Tag mal drüber nachzudenken, was war, und danach auch alles wieder abzugeben. Wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht, dann darf ich es vor ihn bringen, um Vergebung bitten und loslassen. Er möchte uns gnädig begegnen und uns die Schuld vergeben. Es geht nicht darum, dass wir dann aus diesem Rückblick oder Reflexion des Tages dann rausgehen und uns schuldig fühlen, sondern Gott möchte uns auch da Frieden schenken. Wie gesagt, vielleicht müssen wir für etwas um Vergebung bitten, aber er ist großzügig und möchte uns gerne vergeben. Und so finde ich es einfach schön, dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sein können, als sein Volk, was sein Wesen immer wieder und immer mehr widerspiegelt. Dass wir seinen Namen tragen dürfen, dass er sich zu uns stellt und aus dieser Identität, dass wir geliebt sind, eben wir unser Umfeld verändern können. Dass wir wie ein Duft sind von seinem Reich. Dass wir immer mehr mit Freundlichkeit und auch mit Liebe unserem Nächsten begegnen können, auch wenn er vielleicht es gerade nicht verdient hat, nach unserem Gefühl. Und ich glaube, je mehr wir das erleben, dass Gott uns das schenkt, wo ich es nicht verdient habe, desto mehr kann ich es eben weitergeben. Und deswegen lade ich euch einfach ein, das in den nächsten Wochen immer wieder zu trainieren, entweder mit diesem Gebet oder auch in Gesprächen. Mir kommt da immer so dieses, was eine Freundin in mein Leben reingesprochen hat, naja, und wenn wir über Situationen sprechen, möchte ich danach aber immer noch sagen, wenn was herausfordernd war, aber Gott sagt. Und ich glaube, das ist ein schönes Geschenk, sich zu erinnern, aber Gott sagt darüber, dass ich zum Beispiel keine Angst haben muss. Aber Gott sagt darüber, dass er mein Versorger ist. Und sich dann gegenseitig daran zu erinnern, was sind Gottes Verheißungen, wo hat er schon gehandelt, oder auch zusammen einfach Danke zu sagen, was gut ist. Und dazu lade ich euch ein als Gottesvolk, dass wir uns wirklich immer mehr prägen, dass seine Verheißungen in unserem Alltag ein Fundament werden, auf dem wir stehen, und dass so unser Leben dadurch geprägt wird. Ihr dürft nach vorne kommen. Und wir werden gleich ins Abendmahl rein starten, wo wir genau dieses Geschenk haben. Durch das Abendmahl sind wir zu Söhnen und Töchtern, also nicht durchs Abendmahl. Das Abendmahl erinnert uns daran, was Jesus für uns getan hat, dass wir durch seinen Tod gerecht sind, dass wir durch seinen Tod rein sein dürfen und diese Gemeinschaft in voller Fülle leben dürfen, ohne dass Jesus uns anklagt. Und ich lade euch jetzt ein, bevor wir ins Abendmahl gehen, dass ihr euch einfach Zeit nehmt und den Heiligen Geist fragt, was war diese Woche, oder was ist diese Woche passiert, wo er nochmal mit euch drüber reden möchte. Wie gesagt, das muss jetzt nicht was Negatives sein, es kann auch was Schönes sein. Wo möchte er nochmal mit euch über was Schönes feiern, wo ihr ein wunderbares Erlebnis hattet? Oder wo war etwas, was euch herausgefordert hat und er nochmal reinsprechen möchte und seine Verheißung darin groß machen möchte? Oder auch etwas, wo etwas halt schiefgelaufen ist und ihr was nicht hinbekommen habt. Da hat Gott am wenigsten Probleme mit. Und einfach da auch die Ermutigung und die Ermutigung und auch die Vergebung anzunehmen, die Gott uns schenken möchte. Und ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit geben, das Klavier wird nebenher spielen, wo ihr einfach kurz darüber nachdenken könnt und den Heiligen Geist fragen könnt, was möchtest du, dass ich nochmal anschaue in dieser Woche? Großer Gott, ich danke dir, dass wir dir alles bringen dürfen, dass du uns zusammengestellt hast als dein Volk, dass du dich freust, dass wir dein Volk sind, dass du feierst, dass du mit uns unterwegs sein darfst, dass du ja so viel Liebe für uns übrig hast und nicht nur übrig, sondern sie ausschüttest über uns. Und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass du nah an uns dran bist und dass du auch über unser Leben mit uns redest. Und dass das unser Leben wirklich verändert, dass wir Frieden finden, dass wir immer mehr im Frieden und Freude leben können. Danke für diese Gnade.